Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Andreas.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Und wir wollen uns heute mit den Monstern von DCC beschäftigen. Und da gibt es ein paar sehr interessante Richtlinien. Da sieht man auch, dass, wenn man die Monster in dem Regelwerk durchblättert, da gibt es nämlich so ein paar ganz klassische, da gibt es auch ein paar besondere. Aber im Gegensatz zum Zauberkapitel ist das Monsterkapitel gar nicht so umfangreich. Woran könnte das liegen?
Das schreiben sie selbst drin. Das liegt daran, dass sie Standardmonster vermeiden wollen. Hintergrund ist, dass der Sense of Wonder des ersten Rollenspiels aufrechterhalten werden soll oder wiedergewonnen werden soll, auch bei Rollenspiel-Veteranen, die seit 30 Jahren dabei sind und Betrachter und Orks kaputtschlagen. Und um das hinzukriegen, müssen die Monster zu etwas Besonderem und Geheimnisvollen gemacht werden, dass jedes Monster für sich ein kleines Rätsel oder eine kleine Besonderheit oder irgendwie ein bisschen was Unheimliches oder Unbekanntes halt ist. Und wie die das im Einzelnen machen, gucken wir uns ja gleich an. Aber was sie eben auch auf jeden Fall sagen, ist keine Standardmonster. Das ist auch eine Regel von Goodman Games an die Abenteuerautoren. Keine Standardmonster. Man wird nie einfach einen Ork finden, sondern das ist dann ein Harz-Ork oder ein Pflanzen-Ork oder ein untoter Ork oder ein großer Ork oder ein roter Ork oder irgendwas. Es ist niemals einfach nur ein Ork, einfach damit ein kleines bisschen Geheimnis noch bleibt.
Ja, und man könnte sogar sagen, es ist dann der Ork, wenn man es wirklich auf die Spitze treiben möchte. Ne? Also es ist dann nicht ein Drache, sondern es ist der Drache. Es ist nicht ein Minotaurus, es ist der Minotaurus. Ne? Es ist dieses einzigartige Wesen, was eben ganz besonders ist. Das ist bei Orks natürlich jetzt die Frage, ob dann, wenn man jetzt Orks als Gruppengegner irgendwie haben möchte, ob die dann alle noch so besonders sind. Ich muss allerdings auch gestehen, dass ich mir in all den Abenteuern, die ich für DCC bisher gelesen habe, nur sehr, sehr selten überhaupt Monster aus dem Regelwerk aufgefallen sind.
Das ist ja Absicht, das soll ja so sein. Ich glaube, ich habe gar keins gesehen, wenn ich mich nicht irre. Kein einziges Monster aus dem Regelwerk.
Ab und an gibt es da so ganz, ganz klassische Sachen. Ich glaube, Skelette tauchen ab und an mal auf. Aber gut, das ist tatsächlich dann sehr klassisch, ja.
Aber wie gesagt, das ist ja, Standardmonster sollen vermieden werden. Das ist also eigentlich die Regel von Goodman. Ich glaube, um ihn davon zu überzeugen, ein Standardskelett in das Abenteuer zu lassen, muss man schon ein gutes Argument haben. Und ganz am Anfang des Monsterkapitels sind auch gleich ein paar Tipps, wie man diese Besonderheit halt hinkriegt. Und das eine ist das steht jetzt nicht da drin, sondern es wird vorher erwähnt, nämlich dass der Informationsfluss in einer mittelalterlichen Welt funktioniert halt völlig anders und sehr viel langsamer und sehr viel unsicherer, weil es halt immer irgendwelche Leute sind, die irgendwas erzählen, was sie erzählt gekriegt haben. Das heißt, wie bei Stille Post verändert sich das immer. Und diese Monster, die auftauchen, die sind eben für den Typen, der im Dorf wohnt und da ist angeblich ein Monster im Wald, ist das eben nicht irgendein Minotaurus, weil es davon ganz, ganz viele gibt, sondern das weiß der Typ im Dorf nicht, sondern es ist der Minotaurus, was du eben gerade sagtest. Das ist ja ein ganz kleines Kapitel. Das, finde ich, ist ziemlich schlau, wenn man einfach aus dem Monster einen kleinen Mythos macht, indem man eben das Ding als einzigartig behandelt, selbst wenn es das in der Welt gar nicht ist. Aber die Dörfler und die Leute in den Städten, die davon reden, die reden eben, wie in der griechischen Sage, nicht von einem Minotaurus, sondern von dem Minotaurus. Kleine, schlaue Betrachtung von Monstern.
Dadurch bleiben die Monster natürlich mysteriös und gleichzeitig ist es natürlich auch was völlig anderes, wenn die Charaktere den Minotaurus erschlagen haben als einen Minotaurus. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist natürlich auch eine sehr schöne Sache und natürlich auch eine Belohnung an sich.
Genau. Und der Kampf selber wird halt auch, der Minotaurus ist ja ein Individuum und als Individuum kenne ich die Werte nicht genau. Insofern ist es also schon ein bisschen spannender, weil ich als Krieger nicht weiß, auf was schlage ich denn da gerade ein.
Eine gute Methode ist ja eben das, was wir gerade beschrieben haben und was auch im Regelwerk beschrieben wird, dass man eben aus einem Monster das Monster macht. Und das kannst du natürlich noch einen Schritt weiter treiben, indem du einfach dem Ganzen einen Namen gibst. Dann ist es nicht mehr der Minotaurus, sondern es ist Kraxos der Minotaurus.
Oder Sisra die Medusa. Oder
ja, genau, richtig. Ja. Und das ist natürlich auch nochmal was völlig anderes, weil dadurch bekommt dieses Monster eben nochmal einen Schwall von Mysteriosität um sich herum.
Und der Gegner wird einfach persönlicher und damit ist das auch irgendwie, wenn man von Sisra der Medusa reingelegt wurde oder der Kumpel Dieb von ihr versteinert wurde, dann hat das doch nochmal einen anderen Stellenwert rein emotional gesehen, als wenn es einfach nur eine Medusa war, ja. Das ist so, das ist eine Doppelseite hier, über die wir reden in dem Kapitel. Und das ist eine von diesen vielen schlauen kleinen Dingen, die man im DCC-Buch findet. Finde ich irre gut.
Ja, aber das gut, stimmt.
Wir schwärmen natürlich, wir wollen es ja verkaufen. Aber
ja, das ist aber, es ist eben auch gut. Ne? Aber gleiches gilt eben auch für Dungeon World. Bin mir ziemlich sicher, dass die Macher von Dungeon World auch dieses Buch gelesen haben. Denn da gibt es ja ähnliche Prinzipien, die dir helfen. Und Namen auf Monster zu packen ist zum Beispiel eins, was nicht ganz unwichtig ist.
Ja.
Wie läuft das denn, wenn wir uns die Regeln von Monstern anschauen? Im Buch heißt es, die spielen nicht nach Regeln. Was bedeutet das denn im Einzelnen für mich als Spielleiter?
Stimmt, ja, das steht in dem Buch, bevor es zu den eigentlichen Monsterbeschreibungen geht. Monster spielen nicht nach Regeln. Das heißt, wir erschaffen ein Monster nicht wie einen Charakter. Die haben keine Stufen, an die sie sich halten. Ein böser NSC-Magier, der besiegt werden soll, der wird nicht irgendwie gesteigert und ist dann an Stufe 4 Magier, sondern es ist halt einfach ein böser alter Mann, der zwei Zaubersprüche werfen kann, die irgendwie in der Monsterbeschreibung sind, sodass man halt wieder nur einen Statblock von maximal irgendwie 10 Zeilen oder sowas hat. Hat den großen Vorteil, dass das Erschaffen eines Monsters für ein Abenteuer A sehr viel einfacher wird, B sehr viel individueller wird. Das heißt, für den Spielleiter ist es einfacher, was Besonderes zu machen und etwas Ungewöhnliches zu machen. Und es ist halt im Spiel sehr viel einfacher, weil es ist irgendwie nichts nerviger, als wenn man 500 Zaubertabellen wälzen muss, während man versucht rauszufinden, was der gegnerische Magier jetzt schleudert. Da ist es halt viel, viel besser, wenn in der Beschreibung steht, kann schwarze Blitze schleudern, die so und so viel Schaden machen und bei einem kritischen Treffer machen sie noch XY. Das ist dann halt zwei Zeilen und das hat man gelesen und hat das verinnerlicht und kann das halt den Charakteren entgegenwerfen, ohne vorher 3 Zaubertabellen auswendig gelernt zu haben.
Ja, das würde ja auch das Spiel völlig zum Halt bringen, wenn du bei jedem Mal die Zaubertabelle konsultieren müsstest als Spielleiter.
Ja gut, aber also, seien wir ehrlich, genauso wird es ja in diversen Regelsystemen gemacht, die halt etwas taktischer funktionieren als dieses hier. Ne? In den taktischen ist das absolut okay, ne? Pathfinder, D&D 5 oder so. Aber hier in diesem Spiel hat es halt eigentlich nichts verloren.
Ja, aber es wäre dann auch eine völlig andere Form der Auseinandersetzung. Also ja. Pathfinder kannst du dann ja schon schachartig spielen, wo natürlich das Balancing auch viel wichtiger ist als jetzt hier bei DCC.
Genau, hier ist das Balancing ja so ausgelegt, dass man eine Chance hat, nicht drauf zu gehen, aber die ist gering.
Das kommt auf die Stufe an, würde ich sagen. Die Charaktere sind ja eigentlich ganz robust, wenn sie den Trichter überstanden haben.
Weil ich gerade ein Abenteuerkorrektur gelesen habe für Charaktere der Stufe 1, da habe ich ein paar Mal dicke Backen gemacht. Das muss ich mal Probe spielen, ob die da die Gegner ob die Gegner so einfach zu besiegen sind. Das sind viele und gar nicht so schwache.
Ja, aber es liegt ja dann auch so ein bisschen daran, wie klug man dagegen vorgeht. Das ist ja dann der Reiz an der ganzen Situation immer, wenn es zum Kampf kommt. Und das muss man ja auch nochmal sagen, dass man ja auch nicht ständig mit dem Kampf ein Problem lösen muss. Wir müssen den Drachen nicht unbedingt besiegen, wenn wir einfach nur wollen, dass er das Dorf in Ruhe lässt. Wir können vielleicht auch eine andere Möglichkeit finden, ihn loszuwerden.
Das ist ja der Witz eigentlich von vielen der kommerziellen Abenteuer, also von denen, die wir dann verkaufen, dass da eben die Begegnungen ganz selten forcierte Kämpfe sind, sondern es ist immer so, ja, da sind Gegner und die wollen dich vielleicht sogar umbringen, aber die Situation ist nicht, ihr kommt dahin, die stürmen los, Kampf, sondern man hat die Möglichkeit vorher zu beobachten, man kann Tricks einsetzen, man kann irgendwie Dinge in der Umgebung sich zunutze machen, was auch immer. Meistens steht sogar was dabei im Abenteuer und manchmal müssen sich die Spieler halt selber was ausdenken. Aber das reine, wir stürmen los und schlagen tot, ist relativ selten, was ich persönlich sehr angenehm finde. Ich finde, die Interaktivität ist das Spannende an so einem Dungeon und nicht der Kampf.
Ja, aber das ist jeder ein bisschen anders. Ne? Das stimmt, ja. Also ist für mich auch eher interessanter als der reine Kampf. Wo die Monster allerdings dann tatsächlich ein bisschen regelintensiver werden, sind natürlich die kritischen Treffer. Die wollen wir uns gleich mal genauer anschauen. Und wie es bei Dungeon Crawl Classic so üblich ist, gibt's natürlich für verschiedene Arten von Monstern verschiedene kritische Treffer. Wir wollen uns ein bisschen genauer mit den Untoten beschäftigen. Wer sich allerdings für den Drachen interessiert, der kann, glaube ich, bei Spellburn eine entsprechende Episode finden, wo auch ein Drache gebaut wird. Das gibt's nämlich übrigens auch. Also gerade ein paar Monster haben so ein bisschen extra Aufmerksamkeit bekommen. Dazu gehören Drachen, die gibt's nämlich dann mit einer eigenen Erschaffungstabelle. Das gilt auch für Dämonen und das gilt auch für Untote. Und wie gesagt, wir wollen uns mit den Untoten ein bisschen genauer beschäftigen und wollen mal schauen, was so Untote können.
um mal ganz kurz die Mengen, die hier angegeben sind, in Relation zu setzen. Wir haben hier 6 verschiedene Tabellen für kritische Treffer. Das ist jetzt also nicht unendlich viel, aber es sind halt einfach unterschiedliche, damit es auch ein bisschen spannend bleibt. Und da sind dann Humanoide mit Waffen, Drachen, Dämonen, Riesen, Untote und eine Tabelle für alle anderen. So eine relativ allgemein gehaltene. Welcher Würfel da drauf gewürfelt wird, hängt von dem Trefferwürfel des Monsters ab. Ne? Also ein Drache mit 14 Trefferwürfeln würfelt mit einem W30 auf der Tabelle für kritische Treffer, wenn der einen kritischen Erfolg macht. Bei Riesen ist das Spannende, dass die einen sehr viel größeren Crit-Bereich haben. Das heißt, der Schaden eines Riesen ist gar nicht so viel größer wie der eines, keine Ahnung, Orks mit Schwert. Aber der hat fast eine 25%ige Chance, einen kritischen Treffer zu landen. Und so ein kritischer Treffer, der stampft dich dann halt in den Boden, macht dich kleiner oder zerschmettert dir den Schädel oder was auch immer, sodass ein Riese halt doch sehr, sehr gefährlich ist, was sehr cool das Kampfgefühl gegen einen Riesen einfängt, finde ich. Es ist halt, man muss ihm halt ausweichen, ausweichen, ausweichen. Und wenn er dann mal trifft, hat man eventuell ganz schön Pech, wenn der einen guten Treffer landen kann. Fand ich sehr gut. Die Untoten sind aber nochmal völlig anders. Also fangen wir mal gar nicht mit den kritischen Treffern an, sondern damit, dass die unterschiedlich aussehen, und um dem Spielleiter das ein bisschen zu vereinfachen, gibt es hier eine Tabelle, wie man das Aussehen der Untoten und die Merkmale und Fähigkeiten von Untoten einfach zufällig mit einem W20 bestimmen kann, wenn man das gerne möchte. Oder man kann sich natürlich als Spielleiter was aussuchen, was gerade in die Situation passt, und das als Inspirationshilfe nehmen hier. Wir könnten ja mal würfeln. Daniel, was hältst du davon?
Ja, kein Problem. Gucken wir uns erstmal das Aussehen unseres Untoten an. Das ist eine 2.
Bei einer 2, da wäre der Untote mumifiziert. Es gibt ja auch noch andere, es gibt hier so, keine Ahnung, rasend und wahnsinnig oder perfekt erhalten, aber eiskalte Haut oder ein Untote aus Einzelteilen.
Das ist das Beste. Der Einzelteil-Untote finde ich toll, das bietet so viel Raum, was man damit machen kann. Verbirgt sich schon so eine kleine Quest hinter der Untote, der dann vielleicht gar nicht kämpfen möchte, sondern gerne seine restlichen Einzelteile zurückhaben möchte, die überall verstreut sind. Aber gut.
Dann schon hat man eine Idee, was man machen könnte, genau.
Es kommt jetzt auch ganz darauf an, was für Merkmale und Fähigkeiten der hat. Den würfeln wir auch aus, das ist ebenfalls ein W20. Jawohl. Das ist eine 6.
Eine 6. Blutentzug verursacht 1W4 Schaden plus 1 Ausdauer pro Runde.
Ist immer schlecht, wenn Attribute reduziert werden.
Das ist immer scheiße, ja, genau. Es gibt ja auch noch Fliegen oder kann sich in eine Ratte, eine Katze oder eine Fledermaus oder so verwandeln und ist besonders flink, immun gegen nicht-magische Waffen, durchscheinend, verflucht sein Opfer bei jedem Treffer. Stufenentzug, der klassische Schaden von D&D-Vampiren.
Wenn wir uns jetzt anschauen, was wir haben. Wir haben jetzt eine Kreatur, die aus Einzelteilen besteht und offensichtlich Blutentzug hat. Würdest du sagen, das wären dann lauter Schädel, die immer noch beißen und daraus das Blut entziehen, oder vielleicht irgendwie anders?
Spontan denke ich da natürlich an dieses chinesische Monster, diese Vampir, der aus einem fliegenden Kopf besteht, an dem noch die Eingeweide des ursprünglichen Dingens hängen. Irgendwie so.
Ja,
das wäre jetzt so meine erste, wobei das kennen die Leute ja schon wieder. Aber wenn sich so ein Schädel festbeißt, kann natürlich sehr spannend sein, und dann könnte man noch eine kleine Regel einführen, was dann ist, ob die Spieler bei einem festgebissenen Kopf, ob die auf die Eingeweide einhacken oder auf den Kopf, ob das einen Unterschied macht oder so. Könnte man noch was festlegen, wenn man will. Mhm. Dann kann er zusätzlich fliegen. Naja gut, das wäre jetzt nicht so schlimm. Aber Einzelteile mit Blutentzug, was geht da noch? Man könnte so Klauen machen, die einfach so große, klaffende Wunden reißen, die nicht so schnell grinnen, sondern irgendwie halt von alleine weiter auslaufen. Oder man könnte halt einfach einen Vampir nehmen, der aus 6 Einzelteilen besteht, nämlich Kopf, Torso, Arme und Beine, und der halt einfach ganz normal zubeißt. Vielleicht mit den Armen den Kopf greift, um ihn den Gegner an den Hals zu setzen oder so.
Oder zu werfen.
Oder zu werfen. Wirft den
Kopf und das führt natürlich zu Problemen, ja. Ja, sowas könnte man natürlich machen, und natürlich kann man als Spielleiter immer auch frei wählen. Also wir hätten jetzt auch mumifiziert nehmen können, und dann ist es eine Mumie, die Blut saugt. Oder eine fliegende Mumie, habe ich auch noch nicht gesehen. Ist auch ganz interessant.
Ja, also ich komme über den geworfenen Kopf nicht weg. Total geil. Das ist so einfach der Vampir, der seinen Kopf abnimmt und den auf den Gegner wirft. Total gut.
Da rechnet wirklich keiner mit.
Da rechnet echt keiner mit. Nee, sehr gut.
Ja, das wäre dann auch im Grunde ein gutes Stichwort, denn wenn der Vampir einmal getroffen hat mit seinem Kopf, dann könnte es sein, dass er einen kritischen Treffer verursacht. Und Die sind tatsächlich wirklich sehr schön gemacht und ist eine ganze W30-Tabelle, die man hier hat. Ich habe meinen W30 schon parat gelegt und würde einfach mal sagen, schauen wir uns einfach mal an, was passiert.
Ganz kurz, wobei es natürlich davon abhängt, wie viel Trefferwürfel der Untote hat, mit welchem Würfel der würfelt.
Ne? Also unser Vampir, der seinen Kopf abnehmen kann, was würdest du denn sagen, wie viel Trefferwürfel hat
der? Der hat natürlich 17 Trefferwürfel, weil das ist nämlich der erste oder das niedrigste mit einem W30 bei den kritischen Treffern.
Ja dann, das ist ja schon wirklich ein ziemlich gefährliches.
Das ist schon, das wäre dann so für Stufe 6, 7, würde ich sagen. Ne?
Ja, genau. Okay. Muss man gut, ja. Das ist schon
oder für Stufe hart. 0 in der passenden Situation. Genau.
Okay, gucken wir mal an, was passiert. Ich habe eine 27.
Eine 27. Das sind übrigens alles Live-Würfel hier. Ne? Das ist kein gesampeltes Würfelgeräusch, sondern Daniel würfelt wirklich.
Die klingen ja auch anders. Ne? Ja. Das ist ein W6.
Genau, also. Okay. Also 27 ist natürlich schon sehr hoch, das ist schon fies. Das untote Wesen entzieht dem Charakter Lebensenergie.
Der ist natürlich perfekt, ja.
Ja, genau. Dieser erleidet zusätzlich 1W20 Schaden und der Untote heilt sich um genauso viele Punkte. Natürlich nicht über seine ursprünglichen Trefferpunkte hinaus. Also das ist ja schon mal ein netter, kritischer Treffer.
Genau. Das ist natürlich ziemlich gut. Also ich würde sagen, der heilt dann nicht nur, der würde dann anfangen, weitere Köpfe zu erschaffen. Das wäre so für mich das Ding. Der hätte dann so überall so Blasen in seinem Körper und dann würden da weitere Köpfe rauskommen, mit denen der wieder neue Leute anwerfen kann.
Das wär ganz ehrlich, wir schreiben doch an einem deutschen DCC-Abenteuer. Wir sollten uns das mal merken, diese Ideen hier. Das ist ja ganz großartig.
Kann man vielleicht was draus machen, ja.
Würfel doch nochmal.
Ich mache nochmal einen Wurf, genau. So, jetzt habe ich eine 1. Das ist nicht so viel.
Oh, eine 1 oder weniger ist nicht so doll. Unnatürliche Pusteln bilden sich um die Wunde herum. Sie sind extrem schmerzhaft und verursachen automatisch in jeder Runde, in der der Charakter sich körperlich anstrengt, zum Beispiel beim Laufen, Springen oder Kämpfen, einen Schaden. Die Pusteln können nur auf magischem Wege geheilt werden. Das ist doch ziemlich kacke, wenn man es genau nimmt.
Ja, ich glaube, kritisch ist immer schlecht.
Kritisch ist selbst bei einer 1 schon ganz schön fies.
Ich mochte ansonsten noch 28. Da beginnt der Charakter dann augenblicklich um 1W20 Jahre zu altern. Je nachdem, mit welchem Untoten man so zu tun hat, könnte das ziemlich gefährlich werden. Und da müsste man auch irgendwann gucken, je nachdem, wie alt die Charaktere an sich so sind, ob man dann nicht irgendwann sagt, mach doch mal kurz einen Rettungswurf, ob du überhaupt noch hier lebst. Du bist schon ziemlich gebrechlich.
Ja, das ist gar nicht so schlecht. Also bei einem Ergebnis von 15 oder höher verliert man ja auch dauerhaft Einstärke, Geschicklichkeit und Ausdauer. Das ist schon krass. Ich persönlich finde einfach nur von der Beschreibung her die 8 auch sehr nett. Nekrotische Energien springen vom Untoten in einem knisternden Blitz über und schwächen den Charakter. Er verliert 2W4 Ausdauer. Also,
Ja, das ist schon ziemlich krass. Aber es ist wirklich sehr schön. Es gibt auch noch so eine kritische Tabelle für allgemeine Monster. Also wenn wir jetzt nicht gegen einen Untoten, Drachen, Riesen oder Dämonen kämpfen, dann kann man diese Tabelle immer zur Rate ziehen. Die ist auch auf dem Spielleiterschirm drauf, wenn ich mich nicht irre. Und bietet dann im Grunde Möglichkeiten, um jedes Monster so ein bisschen aufzubauen. Allerdings, muss ich sagen, ist natürlich das Beste, was man als Spielleiter machen kann, wenn man sich die Zeit nehmen möchte, sich an diesen Tabellen zu orientieren und für seine Monster eigene kritische Tabellen zu erschaffen. Das ist wirklich dann die Masterclass, wenn man so sagen könnte.
Ja, das wird ja noch vom Glück eventuell modifiziert. Aber wenn ich einen Untoten meinetwegen habe, den ich besonders machen will und der hat nur ein W10 für einen kritischen Treffer, dann reichen ja auch 10 Punkte in der Tabelle. Vielleicht reichen sogar 5 Punkte, wenn man immer 1 bis 2, 3 bis 4 und so dann da hat, wenn man die entsprechend macht. Ja, das ist die Masterclass. Das ist aber auch schon relativ viel Arbeit dann wieder. Da muss dann der Spielleiter wissen, ob er da Bock drauf hat. Aber cool ist das auf jeden Fall.
Ja, da kann man wirklich tolle Sachen mitmachen. Vor allen Dingen werden dann die Kreaturen wirklich sehr individuell, wenn man da Sachen hat. Und wenn man sich so ein bisschen daran orientiert, ist das nicht schlecht. Ja, bevor wir zum Ende kommen, werfen wir doch nochmal einen Blick in das eigentliche Monsterkapitel. Was sind denn so die Highlights für dich darin, Andreas?
Ja, Highlights ist ja immer relativ, ne? Also die Drachenerschaffungstabelle ist ziemlich cool, dann die Dämonen sind auch sehr, sehr geil. Sonst gibt's ja auch sehr viel Standardsachen wie Kokatrice oder Chimäre oder sowas. Ein außerdimensionales Gegenstück sind irgendwie so Doppelgänger. Was ich sehr witzig finde, ist, dass sie wahrhaftig Androiden genannt werden. Irgendwie, das ist, weil sie A sind die gleich das dritte Monster. Das heißt, da sieht man gleich am Anfang des Monsterkapitels, dass man neben Affen, Menschen und Riesenameisen auch Androiden hier treffen kann, was ich als Statement schon sehr gut finde. Und dann, weil wir mit der Übersetzung da so lange dran rumgeningelt haben, ist dann der Dimensionssegler nicht nur als Wesen interessant, sondern auch generell. Was war denn das Problem beim Dimensionssegler in der Übersetzung?
Ja, das ist, wie so häufig ist das immer ein bisschen kompliziert. Der heißt im Englischen Dimension Sailor. Und ja, wir haben uns ja schon bei Sailors on the Starless Sea für Segler auf sternloser See entschieden, um so ein bisschen die Alliteration beizubehalten. Und beim Dimensionssegler fanden wir eigentlich die Übersetzung auch schöner, aber das Boot zeigt natürlich keine Segel im Beispiel. Das ist natürlich ein Problem.
Ja, genau. Und es wird auch wahrhaftig beschrieben, dass die in einem Boot, also das sind dünne, blauäutige Humanoide von einer anderen Existenzebene, sie fahren auf in der Luft schwebenden Booten. Und das Bild, was dabei ist, hat kein Segel und so ein Boot muss auch nicht zwangsläufig ein Segel haben. Insofern sind es ja eigentlich Sailor, in dem Fall Dimensionsseeleute.
Ja, genau.
Aber das ist einfach ein völlig beklopptes Wort. Da haben wir lange hin und her überlegt. Wir haben dann, weil Seeleute, Seemänner, Segler, ich weiß gar nicht, was wir sonst noch hatten, wir sind dann einfach bei Dimensionssegler geblieben, auch wenn sie nicht zwangsläufig segeln müssen. Es ist aber, glaube ich, klar, was wir meinen, hoffe ich mal.
Ich glaube ja einfach nur, dass in dem Bild die ätherischen Segel nicht zu sehen sind. Also das muss man ja auch, die haben ja wahrscheinlich Ebenensegel, mit denen sie durch die Ebenen reisen können. Und darum kann man das auch nicht abbilden in dieser Grafik hier.
Sehr fantastisch, damit hast du die Lösung gefunden. Ja.
Aber großartige Monster, wie du schon beschrieben hast, sind blauhäutige Humanoide, die durch die Gegend fahren und Leute kidnappen. Wofür die das machen, ist völlig unklar. Und wie man denen so entgegentritt, ist auch nicht ganz einfach, weil die nämlich zweimal pro Tag die Ebene wechseln können. Und die sind dann immer so ein bisschen ätherisch zu sehen und das ist natürlich sehr gefährlich. Gerade im Kampf kann man dann sehr schnell von der materiellen Ebene in die astrale Ebene wechseln. Und dadurch sind die natürlich dann schlecht angreifbar.
Ja, dieses Hin- und Herwechseln zwischen den Ebenen ist ganz gut. Übrigens, kleine Korrektur, die heißen nicht Dimension Sailor, sondern Dimensional Sailor.
Ach, okay.
Aber ich habe das jetzt parallel nochmal nachgeguckt. Ich nehme an, unsere Hörer werden uns verzeihen, wenn wir die englischen Begriffe jetzt nicht alle auswendig können.
Bestimmt, ja, bestimmt. Was gibt's denn sonst noch Interessantes in dem Monsterkapitel zu entdecken?
Ja, wir hatten noch ein weiteres Beispiel rausgesucht, nämlich den Pilzmenschen, weil er ist jetzt, ja, das ist halt auch wieder so ein Shrewman, ist natürlich irgendwie im Englischen cooler, aber Pilzmensch passt, glaube ich, ganz gut. Wobei ich auch da jetzt gar nicht ganz sicher bin, wie der englische Begriff genau war, aber wie auch immer. Die Pilzmenschen sind halt Wesen, die lakonische, schwerfällige Pilzkreaturen, die wie groß aufgewachsene, leicht humanoide Pilze aussehen, die halt entweder im Untergrund leben oder nach Monsunregen oder im Sumpf oder so, was halt feucht ist, die so langsam sind, dass sie nur jede zweite Runde angreifen, aber dafür, wenn sie angegriffen werden, eine Sporenwolke aussenden, die alle drumherum schwächt und denen Schaden verursacht. Haben immerhin auch ein paar Trefferwürfel, nämlich zwei. Haben durchaus eine Menge Trefferpunkte. So 2W8 plus 6 ist der Trefferwürfel. Sagen wir mal, ein bisschen ungewöhnlichere Monster neben den üblichen Riesen-Orks und Ogern und so, die aber auch halt nochmal ein bisschen anders beschrieben sind. Also teilweise, lasst euch überraschen.
Ich würde gerne noch auf zwei weitere hinweisen. Es gibt einmal noch den Trollfürst. Das ist ein Gag bezüglich Trollord Games. Das sieht man auch an der Grafik, die da abgebildet ist und auch an der Beschreibung. Das ist ein schöner Insider-Gag. Und das andere, was ich übrigens sehr interessant finde, ist der Zeitreisende.
Ja, das stimmt.
Genauso wie der Androide wird hier Fantasy und Science-Fiction vermischt, was in anderen Systemen, in denen es Atomreaktoren in Fantasy-Wüsten gibt, nicht so gern gesehen wird mittlerweile, ist hier natürlich Programm. Also das ist hier beabsichtigt und das soll auch cool sein und das ist auch Teil des Anhang Ns.
Das ist der Witz. Es ist halt absolut Anhang N. Da wurde das ja noch nicht so getrennt. Da gab es auch mal, wenn man sich hier so Jack Vance Geschichten anguckt, die nur wirklich Fantasy und Science Fiction vermischen. Diese klassische Genre-Trennung ist hier noch nicht. Aber dieser Zeitreisen hier, der stammt ja nicht aus irgendeiner Zukunft, sondern aus einer Zeit 1 Million Jahre
ja, stimmt,
in der Zukunft.
Ja.
Die weiße Togen tragen und zwei Stimmen sprechen. Denen begegnet man sicherlich auch nicht jeden Tag. Ja,
ja und die tauchen ohnehin sehr selten auf und dann beobachten die gerne, was so passiert. Finde ich auch sehr spannend.
Ja.
Eine sehr interessante Sache, was auch ein Spielleiter zu vielen Ideen verhelfen kann, wenn ständig so ein Zeitreisender da ist, der irgendwie einen beobachtet. Oder natürlich noch viel cooler, man findet einen Zeitreisenden und der ist tot und dann hat man seine Ausrüstung. Aber im Jahr 1 Million später möchte man natürlich gerne wissen, was mit dieser Ausrüstung passiert ist. Und dann werden die Charaktere zweifellos in das Auge von weiteren Zeitreisenden geraten.
Da habe ich doch spontan gleich wieder eine Abenteueridee. Wenn du dann mit der Ausrüstung da irgendwie so Lasergewehr Eisbären oder sowas rumlaufen und dann tauchen dauernd Typen in weißen Togen in der Entfernung auf und beobachten die, um dann natürlich irgendwann was zu machen in einem möglichst ungünstigen Augenblick oder halt zu reagieren, wenn sie angegriffen werden oder so. Witzig, ja.
Ja, genau, das ist sehr gut. Ja, alles klar, dann haben wir die Monster einmal kurz vorgestellt und ich hoffe, wir konnten ein bisschen Interesse wecken, vielleicht auch für den einen oder anderen Spielleiter oder natürlich auch der Spielleiterin, die irgendwie Lust haben, vielleicht eigene Zufallstabellen zu erschaffen für Monster. Wenn sowas der Fall ist, ne, wir freuen uns sehr über Zusendungen. Sowas ist immer super Material für die Blaupausen zum Beispiel oder auch für den Trichter, wenn da Interesse besteht. Das ist ja unser Fanzine zum Thema Dungeon Core Classics.
Was auch langsam gefüllt wird.
Genau, ja. Und das ist ziemlich, ja, genau. Ziemlich gut, ja. Ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder mit einem neuen Thema rund um Dungeon Core Classics und bis dahin viel Spaß noch mit dem Spiel und auch mit den tollen Abenteuern.
Viel Spaß damit. Ciao.
Tschüss. Das außergewöhnliche Intro und Outro stammt von Konrad Rodenberg alias Kid Icarus und trägt den Titel und plötzlich Fright and Magic. Ihr könnt mehr über ihn erfahren auf www.kidicarus.de, alles zusammengeschrieben. Und das Ganze wurde gemastert von Robert Hausspurg. Vielen Dank nochmal für das Intro, Konrad. Ich freue mich sehr darüber, dass das geklappt hat. Damit endet dann auch unsere Folge und beim nächsten Mal gibt es weitere Abenteuer rund um DCC. Viel Spaß noch mit dem Spiel und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.